Bevor ich den Text lese, es ist ein Abschnitt aus den großen Abschiedsreden von Jesus. Also im Johannesevangelium, die Abschiedsreden, die gehen so ungefähr von Kapitel 12 bis 17. Und da spricht er zu seinen Jüngern. Und so geht es auch hier um diesem Abschnitt, um das Abschiednehmen und auch um das Wiedersehen. Und was man dabei noch im Hinterkopf haben muss, das wird eben, wenn man es so jetzt nur diesen Abschnitt liest, nicht deutlich. Hier redet Jesus zu seinen Jüngern, das ist noch vor der Kreuzigung. Wenn man das nur so liest, dann könnte man auch denken, das ist vielleicht in der Zeit nach Auferstehung und Himmelfahrt. Da geht es ja auch um Abschied nehmen und Wiedersehen, aber es ist, das müssen wir uns bewusst machen, eben noch vor Karfreitag, obwohl wir jetzt schon in der nachösterlichen Zeit leben, aber auch das dürfen wir uns nochmal bewusst machen und wir werden sehen, da gibt es viele Parallelen auch zu uns heute. Also ich lese nach der Basisbibel Johannes Evangelium Kapitel 16, die Verse 16 bis 24. Jesus spricht zum Abschied zu seinen Jüngern. Abschied und Wiedersehen ist das große Thema. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger sich gegenseitig, was heißt das, wenn er zu uns sagt, es dauert noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Und weiter fragten sie sich, was heißt es, ich gehe zum Vater. Sie fragten weiter, was heißt das, wenn er sagt, es dauert nur noch kurze Zeit. Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten. Deshalb erklärte er ihnen, macht ihr euch Gedanken darüber, dass ich gesagt habe, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau, sie leidet unter Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an den Schmerz, sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch um nichts gebeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Also wir merken, es geht ums Verabschieden und ums Wiedersehen gleichzeitig und das macht das ja auch deutlich, das ist so ein typischer Stil vielleicht von dem Johannes, dass er das immer, wird ja dreimal wiederholt, diese Aussage, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen und dann heißt es aber doch, ihr werdet mich wieder sehen, das wiederholt sich ja dreimal hier in diesem Abschnitt und das hilft uns zu verstehen und das ist ja nicht nur eine Wiederholung, dass er sich da im Aufsatz würde der Lehrer das vielleicht anstreichen und sagen, Wiederholung, Wiederholung. Das ist aber ein Stilmittel, ein bewusstes Stilmittel von Johannes. Und das hilft uns vielleicht auch, das nachzuvollziehen. Und das wird ja im Vers 18, sagen die Jünger das selber, wir verstehen nicht, was er uns sagt. Und wenn man den Abschnitt davor noch berücksichtigt, im Vers 10 bereits, da hat Jesus das auch schon mal angedeutet, dass er zum Vater gehen wird und dass sie ihn dann nicht mehr sehen werden. Und jetzt spricht er auf einmal davon, ihr werdet mich wiedersehen. Also das sorgt ein bisschen für Verwirrung. Sie konnten es nicht genau einordnen. Und ich finde es sehr ehrlich und mutig, dass sie das so sagen und nicht hinterm Berg halten, nicht sagen, ja, haben wir verstanden und das wird dann abgenickt, sondern sie stehen dazu und ja, verheimlichen das nicht. Und ein bisschen was wird davon auch deutlich von der Angst, die sie vielleicht auch beschleicht und dass sie verunsichert sind. Was heißt das denn alles? Das wird auch hier deutlich. Und vielleicht haben sie auch dieses Gefühl, ja, dass sie Angst haben oder dass sie allein gelassen werden, dass sie sich vielleicht so vorkommen, als ob er sie im Stich lässt. Und das sind, denke ich, alles Dinge, die wir auch vielleicht so mehr oder weniger in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, dass wir Angst hatten, dass wir uns gefragt haben, habe ich das Virus schon? Dass wir verunsichert sind, wo wird das alles hinführen? Wann hat das alles ein Ende? Wie wird das überhaupt auch wirtschaftlich, welche Folgen wird das haben? Und die Verunsicherung, dieses Hin und Her von den ja, Fachleuten, sage ich jetzt mal, am Anfang hieß es, nein, Masken brauchen wir nicht, jetzt haben wir die Maskenpflicht. Das führt alles zur Verunsicherung bei. Und vielleicht auch durch die Isolation kennen wir vielleicht dieses Gefühl des Alleingelassenseins. Unser großer Vorteil bei diesem Text und generell, denke ich, bei der Bibel ist, dass wir das ja, wir blicken ja zurück und wir sehen den großen Zusammenhang. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er dann zum Vater im Himmel aufgefahren ist. Das wissen wir alles und das fällt uns leichter, die Dinge einzuordnen und im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Das war für die Jünger damals anders. Die konnten sich das gar nicht so vorstellen. Und deswegen sollten wir uns da auf der einen Seite in Demut üben, dass wir also nicht meinen, wir wissen alles besser oder wir wissen über alles Bescheid. Das können wir über die Bibel nicht sagen. Da gibt es bis heute Bibelstellen, wo man ja schwer diskutiert und sich auch darüber streitet, um unter Umständen, wie ist das zu verstehen, wie ist das auszulegen. Und ich denke, auch bei der Pandemie dürfen wir uns nicht als die Experten hinstellen und meinen, wir wüssten alles besser. Also wir haben, wie gesagt, diesen einen Vorteil, wir blicken zurück und wir sehen den großen Gesamtzusammenhang. Einen Nachteil haben wir natürlich, dass wir Jesus nicht so direkt erlebt haben, dass er uns nicht so begegnet ist wie den Jüngern damals. Und trotzdem denke ich und hoffe ich, dass jeder von uns sagen kann, auch mir ist der Auferstandene begegnet, ich habe ihn erlebt und ich kann sagen, ja, mein Erlöser lebt. Und Jesus hat das ja nach der Auferstehung, dann, das ist so ein typischer Predigtext auch nach Ostern, wo er dann dem ungläubigen Thomas nochmal extra begegnet. Und da sagt Jesus, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und da hat er schon auch an uns gedacht. Also wir sehen, es gibt viele Vergleichspunkte und Jesus macht auch kein Geheimnis daraus. Er wird, also das deutet, er deutet schon hier auch nochmal seinen Tod am Kreuz an und sagt ihnen, ihr werdet weinen und klagen. Aber da bleibt er ja nicht stehen, sondern er sagt, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Also er macht ihnen schon mal Mut und gibt ihnen Hoffnung und eine neue Perspektive. Und trotzdem, denke ich, war das für die Jünger damals unvorstellbar. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass der Sohn Gottes, der Messias, stirbt und dass das der Weg sein soll. Und trotzdem haben sie das ja dann erlebt am Karfreitag. Das war für sie dann Realität geworden. Da haben sie gesehen, ja, das ist wirklich, das kommt wirklich so. Und wir können das sicherlich gut nachvollziehen, dass sie traurig und deprimiert waren. Vielleicht waren sie auch enttäuscht, dass Jesus nicht so ja, bewirkt oder gewirkt hat, wie sie sich das gewünscht hatten und ihre Hoffnung war zerbrochen. Und Jesus sagt aber hier in diesem Abschnitt jetzt schon, also im Vers 22 heißt es, ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Also er merkt, was in ihnen los ist, dass sie das beschäftigt, und er macht ihnen Mut. Und das dürfen auch wir immer wieder neu so sehen, dass wir uns ansprechen lassen von Gottes Wort. Und natürlich ist das auch so ein Beispiel, wie ist das zu verstehen? Worauf bezieht sich das, wenn Jesus hier sagt, ich werde euch wiedersehen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten und natürlich kann man sagen, ja, das bezieht sich auf diese Begegnung dann nach dem Tod, nach der Auferstehung, wenn er sich ihnen dann nochmal zeigt und nochmal offenbart. Aber genauso gut passt das natürlich auch auf die Ewigkeit bezogen. Und da können wir uns dann vielleicht wieder mehr mit identifizieren. Und es ist sozusagen ein sowohl als auch. Es passt auf die Jünger bezogen, dass sie Jesus begegnet sind und den Auferstandenen wirklich gesehen und erlebt haben. Es passt aber auch für uns, dass wir wissen dürfen, wir werden ihn sehen in der Ewigkeit, wir werden bei ihm sein. Und diese Traurigkeit, die können wir vielleicht auch ein Stück weit nachempfinden jetzt von den vergangenen Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr alle traurig wart, dass kein Gottesdienst stattgefunden hat. Vielleicht war der eine oder andere auch enttäuscht, dass es keinen Livestream gab von hier vorne aus oder von uns aus. Das haben wir als Gemeindeleitung aber so entschieden. Und da, denke ich, liegt auch eine Chance drin, dass wir wieder ein neues Bewusstsein dafür entwickeln, dass es nicht normal ist, dass wir uns hier in Frieden und Freiheit versammeln und treffen können und Gottesdienst feiern dürfen. Das wird ja auch in den Tagen, kommt das immer wieder, die Meldungen in den Nachrichten gefeiert, 75 Jahre Frieden, Befreiung von den Auschwitz und von den Konzentrationslagern, das kommt jetzt immer wieder. Und die sind natürlich auch eingeschränkt, die können es gar nicht so feiern, wie sie es gerne wollten. Und da leiden die Leute auch drunter. Aber wir müssen uns bewusst machen, das ist nicht die Normalität, das ist wirklich eine besondere Ausnahme. So eine lange Friedenszeit gab es in Deutschland noch gar nicht. Und für viele Christen in dieser Welt ist eher Verfolgung das Normale und dass sie sich verstecken müssen, sie Angst haben müssen, entdeckt zu werden. Auch das sollten wir dabei immer wieder im Hinterkopf behalten. Und natürlich ist es tragisch, wenn aufgrund dieser Pandemie wirklich auch, da sind Existenzen bedroht. Wir kriegen das mit aus den Medien. Und auf der anderen Seite denke ich, wir haben es so gut hier in Deutschland. Also wir sind so gut abgesichert, auch finanziell, es gibt Soforthilfen, es gibt das Arbeitslosengeld, es gibt die Rente. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube es war ein Bericht aus dem Libanon, die haben schon seit 15 Jahren Rezession und Bürgerkrieg, die verlieren ihre Arbeitsstelle und haben kein Geld mehr, sich überhaupt Essen zu kaufen. Also da haben wir ein Privileg hier und das haben, denke ich, manchmal ist es ein Luxusproblem. Ich will aber nicht die Sorgen damit wegwischen, das müssen wir schon auch ernst nehmen, wenn jemand eben existenzielle Sorgen hat und sich Gedanken macht um seine Arbeitsstelle. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, wir leiden vor allen Dingen darunter, dass wir jetzt Angst haben und uns Sorgen machen, wo wir unseren Urlaub verbringen. Klappt das mit dem Sommerurlaub? Das ist natürlich auch ärgerlich, zugegebenermaßen. Auch ich bin davon betroffen. Ich wäre eigentlich jetzt am Dienstag nach Norwegen geflogen zum Angeln bis zum Samstag. Das wurde auch gecancelt. Das muss dann halt verschoben werden. Und das ist halt so. Da kann man sich drüber ärgern, aber es ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Und nochmal auf das Leiden zu sprechen zu kommen, das lässt sich eben doch nicht ganz ausklammern. Es ist nochmal was anderes, wenn wir aufgrund des Glaubens leiden müssen. Also wenn uns Verfolgung droht oder wenn wir uns verstecken müssen, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Auch das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und deswegen gilt es, das eine zu sehen, das zu erkennen, ja, wir haben es einfach gut hier in Deutschland, und auf der anderen Seite aber die Sorge und die Nöte auch ernst zu nehmen. Und auch diese Ungewissheit, ich habe das eben schon angesprochen, dass es scheint manchmal so, als ob die sagen, heute so, morgen so, auch davon, das sorgt natürlich für Ungewissheit und wir fragen uns, worauf sollen wir uns noch verlassen? Und ich denke, an dieser Stelle ist es gut zu sehen, die Bibel, Gottes Wort, das ist das, worauf wir uns verlassen können. Das hat wirklich Bestand, das gibt uns Kraft und ist ein gutes Fundament für unseren Glauben. Und so dürfen wir uns freuen auch über diesen Gottesdienst, den wir jetzt so natürlich noch in eingeschränkter Form erleben dürfen. Aber darin liegt eben die Chance, das neu wertzuschätzen, dass wir dankbar sind, Gottesdienst zu feiern und dass wir vielleicht das auch nochmal unter einem, einfach nochmal eine neue Perspektive oder eine Sichtweise dafür gewinnen und merken, wie wichtig diese Gemeinschaft untereinander ist. Dass wir uns begegnen, dass wir uns austauschen können, das ist ganz wichtig, das schafft Vertrauen, das ist gut, dass wir Anteil nehmen aneinander, auch wenn wir nicht sicherlich, ist nicht jeder mit jedem im Gespräch, aber das ist so wichtig für uns und dass uns das wieder neu bewusst wird und wir dankbar dafür sind, für diese Möglichkeit. Und dass wir natürlich nicht nur am Leben teilnehmen und uns austauschen, auch das ist gut und wichtig, sondern dass wir eben auch im Gebet füreinander einstehen. Und das ist so der dritte große Vergleichspunkt hier und den möchte ich nochmal aufgreifen oder nochmal verdeutlichen, diese großartige Verheißung, die Jesus hier seinen Jüngern mitgibt und die uns in gleicher Weise gilt. Da heißt es hier im Vers 23 und da muss man wirklich immer aufmerken, wenn es heißt, Amen, Amen, das sage ich euch. Es kam ja zweimal vor in diesem Text. Beim ersten Mal hieß es, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Und hier bei dem zweiten, da kommt also immer was ganz Wichtiges, wenn Jesus das sagt. Deswegen muss man sich das am besten anstreichen. Also hier heißt es, Amen, Amen, das sage ich euch, alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Und das haben wir in ähnlicher Form auch in der Textlesung gehört, bei dem Weinstock, bittet, so wird euch gegeben. Und wir kennen das auch von diesen anderen Bibelstellen. Bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Wer mich sucht, der wird mich finden. Das sind Zusagen Gottes, ganz wichtig für uns, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und das zeigt, Jesus hat uns diesen Zugang zum Vater ermöglicht. Und wir dürfen unser Vertrauen auf ihn setzen. Und das wird sicherlich auch immer, wird auch viel diskutiert, wie ist das zu verstehen, wenn Jesus hier sagt, in seinem Namen zu bitten. Es geht nicht um eine Floskel, die irgendwie, die wir sagen müssen und dass dadurch das Gebet wirksamer wird oder mehr Gewicht bekommt oder so, sondern was hat es damit auf sich, in seinem Namen zu bitten? Jesus bevollmächtigt hier seine Jünger. Und so bevollmächtigt er auch uns. Hier hieß es ja, bisher habt ihr nicht meinem Vater gebeten oder ihn um etwas gebeten in meinem Namen, sondern sie sind vielleicht höchstens zu Jesus gegangen. Bei der Speisung der 5000, da haben sie gesagt, hier, wir haben nichts genug zu essen, sie, all die Leute, du musst sie satt machen, hilf du ihnen. Da haben sie sich an Jesus gewendet. Aber Jesus sagt jetzt, ich gehe zum Vater und ich bevollmächtige euch, dass ihr in meinem Namen Gott bitten dürft. Und wir dürfen sozusagen Botschafter an Christi Stadt sein. Und wir sind sozusagen Repräsentanten. Und wir sind ausgestattet, Gott stattet uns aus mit seinem guten Heiligen Geist. Und bei dieser Bitte geht es vor allen Dingen darum, dass wir dürfen Gott um alles bitten und er stellt es uns zur Verfügung, damit wir seinen Auftrag was wir für seinen Auftrag brauchen, und damit es gelingt, darum dürfen wir Gott bitten. Also es geht nicht so sehr um unsere persönlichen Wünsche, die können noch so gut motiviert sein. Das ist uns, denke ich, allen klar. Das bringt nichts, wenn wir Gott bitten, lass mich den Jackpot gewinnen im Lotto, auch wenn ich damit ganz viel Gutes vorhabe, dass ich sage, ich will alles spenden. Das passt, denke ich, nicht unbedingt zusammen. Und hier merken wir, es hat was mit Gottes Willen zu tun. Es muss mit Gottes Willen im Einklang sein, aber das ist so ein großes Vorrecht, was Jesus uns hier verleiht, dass wir, was wir brauchen, um seinen Auftrag auszuführen, um Licht und Salz in dieser Welt zu sein, um Zeugnis zu geben, was wir dafür brauchen, darum dürfen wir Gott bitten und wir dürfen gewiss sein, dass er uns das zur Verfügung stellt. Und vielleicht können wir das nicht so ganz glauben, oder ich habe gemerkt, das ist so eine große Dimension, ist mir jetzt nochmal neu bewusst geworden, und ich glaube, wir nehmen das viel zu wenig in Anspruch und es ist uns vielleicht auch nicht so wirklich klar, was für eine Vollmacht wir verliehen bekommen haben. Und dabei möchte ich euch sagen, ich gebe euch da Brief und Siegel drauf. Also das ist wirklich so. Brief, damit meine ich die Bibel, das ist Gottes Wort, seine Wahrheit. Darauf dürfen wir uns stellen, dem dürfen wir vertrauen. Da sind die ganzen Zusagen drin, dass Gott uns seinen Geist schenkt, wie auch in Römer 8 beschrieben ist. Dass nicht nur Gottes Liebe sich darin offenbart, sondern er uns wirklich damit ausstattet. Er hat die Liebe in unsere Herzen ausgegossen, heißt es in Römer 5, Vers 5. Und in Form des Heiligen Geistes. Und er, ja, gibt uns alles, was wir brauchen, um den Dienst, den Auftrag auszuführen. Und er stattet uns eben aus, das ist der Siegel, wird an anderer Stelle in der Bibel, in den Briefen, bei Galater zum Beispiel heißt es, der Heilige Geist ist wie ein Siegel. Und bei einem Dokument, wenn da ein Siegel drauf ist, dann wird dadurch nochmal die Echtheit bestätigt. So ist der Heilige Geist eine Bestätigung dafür, dass wir zu Gott gehören und dass, ja, das, was er uns zusagt, dass wir das ermutigt uns, dass wir das immer mehr auch in Anspruch nehmen. Und dafür möchte ich euch ermutigen. Und ich glaube, wir machen alle einen Haken dahinter oder wir unterstreichen das, diese Aussage, Gott ist kein Ding unmöglich, da stimmen wir alle voll mit ein. Das sagen wir, ja, das stimmt, das glauben wir. Aber wenn wir dann um Dinge bitten, dann merken wir doch oft, wie uns der Kleinglaube ja vielleicht überfällt oder wie es uns schwerfällt, groß von Gott zu glauben, dass er uns wirklich das gibt, was wir brauchen. Und da denke ich, das müssen wir uns neu immer wieder bewusst machen und das viel mehr in Anspruch nehmen. Und das, ja, dass er uns da mit Vollmacht auch ausgestattet hat. Und das ist ein großes Vorrecht, dass wir als seine Kinder zu Gott im Vater kommen können und ihn bitten dürfen und er, ja, verspricht es uns zu geben. Dafür können wir Gott loben und danken.